Ja, guten Morgen nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ein bisschen komisch. Und eines meiner komischen Dinge ist, dass ich zum Beispiel alte Lieder mag. Und in einem alten Lied, das heißt, ich bete an die Macht der Liebe, da heißt es am Ende des 5. Verses, in Wort und Werk, in allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist eigentlich der Wunsch, der heute in unserem Abschnitt vom Philipperbrief auch zum Ausdruck kommt. Paulus nimmt das zum Anlass, unseren Abschnitt, um die Philipper herauszufordern, viele praktische Dinge zu leben, ganz praktisch in der Heiligung voranzugehen. Aber er lässt seine Leser und damit auch uns nicht da stehen, sondern er zeigt uns dann auch das ultimative Vorbild, und zwar Jesus Christus. Ihm soll man nacheifern, sein Vorbild soll uns prägen. Und ich möchte gern mit euch die Verse aus Philipper 2, 1 bis 11 lesen. Ich lese es zuerst aus der Luther-Übersetzung, nachher werde ich manches auch mal aus anderen Übersetzungen lesen. Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte gerne noch mal kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für diesen Abschnitt vom Philipperbrief, in dem wir so viel von dir sehen und davon, wie es sich lohnt, dir nachzufolgen, wie es uns dazu anspornt, dir nachzufolgen. Und ich bitte dich darum, dass du mich gebrauchst, um uns allen auch Mut auf dem Weg mit dir zu machen. Bitte, gebrauche du meine Worte, rede du durch mich und lass mich das weitergeben, was du gesagt haben möchtest. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, Leben mit Jesus hat Folgen. Und der erste Punkt heißt, die Folgen eines hingegebenen Lebens. Und der zweite heißt dann, Jesus Christus, der Herr, dem wir folgen. Die Folgen eines hingegebenen Lebens, der erste Punkt. In den ersten vier Versen von unserem Text, da haben wir ja sowas wie eine christliche Ethik, also eine Lehre über das Verhalten, wie wir uns als Christen verhalten sollten. Und dann im zweiten Abvers, oder die zweite Hälfte sozusagen, ab Vers 5, da steht der sogenannte Philipper-Hymnus oder Christus-Hymnus, wie Theologen ihn nennen. Und da geht es, wie ihr schon gesehen habt, da geht es um unseren Herrn Jesus Christus. Was hat er getan? Das Thema, seine Fleischwerdung, seine Erniedrigung. Und interessant ist bei diesem Abschnitt, also die Verse 5 bis 11, dass sich Paulus nicht hingesetzt hat und sich überlegt hat, jetzt schreibe ich mal eine lehrmäßige Abhandlung darüber, wie der Herr die Herrlichkeit verlassen hat und Fleisch wurde, sondern diese Abhandlung daraus, die ergibt sich eigentlich aus seinen praktischen Ermahnungen, die davor stehen. Und dieses Loblied über Jesus, das wird heute noch oft gelesen. In einem Kommentar habe ich gelesen, diese Verse sollte jeder Christ auswendig können. Ist Grundlage für viele lehrmäßige Aussagen, die wir machen. Und ich habe mir überlegt, eigentlich könnte man doch zuerst diese Verse 5 bis 11 auslegen und dann daraus folgernd ableiten, wie wir uns verhalten sollen. Aber Paulus macht es genau andersrum. Er sagt zuerst, wie wir uns verhalten sollen und gibt dann die Begründung. Und deswegen möchte ich mich da auch daran halten, so wie der Heilige Geist den Paulus geführt hat, möchte ich jetzt hier nicht die Reihenfolge umstellen, sondern wir schauen uns zuerst an, was diese einzelnen Punkte, die da in den Versen 1 bis 4 genannt werden, so für uns bedeuten. Und da haben wir gleich am Anfang die Ermahnung in Christus. Es sei denn, ihr lest die Elberfelder Bibel, dann habt ihr da die Ermunterung in Christus stehen. Aber das griechische Wort, das hier im Grundtext steht, kann tatsächlich beides bedeuten, ermahnen oder ermuntern. Und da als zweiter Punkt, der dann von dem Trost der Liebe gesprochen wird, gehe ich jetzt mal davon aus, dass man eher Ermahnung übersetzen sollte, weil Trost und Ermahnung ist doch recht ähnlich. Daher werde ich jetzt über die Ermahnung in Christus sprechen und nicht über die Ermunterung, auch wenn das natürlich auch ein sehr schönes Thema wäre. Die Ermahnung soll in Christus sein, sie soll in Christus geschehen. Ich muss mich also fragen, ist diese Ermahnung, die ich mich gedrängt fühle auszusprechen, ist die wirklich biblisch begründet? Und ist die auch biblisch geboten? Wäre es Christus ein Anliegen, genau diese Ermahnung weiterzugeben? Oder ist der Antrieb hinter diese Ermahnung, die ich aussprechen soll, vielleicht eher ein menschlicher, ein fleischlicher? Mir passt etwas nicht und deshalb ermahne ich. Oder ist es wirklich eine Sache, die Christus auch wichtig genug wäre, daraus eine Ermahnung zu machen? Und wenn wir sagen bei diesem ersten Punkt, ja, die Ermahnung, die ist biblisch begründet und die ist auch biblisch geboten und Christus würde es, so wie wir ihn kennen, auch machen, dann müssen wir uns fragen, wie gebe ich diese Ermahnung weiter? Und da lohnt es sich davor natürlich, sich Gedanken zu machen, wie sage ich das denn demjenigen? Weil ich kann ja schon auch mal die Wahrheit sagen, aber ich kann sie auf so eine Art sagen, dass der andere sie gar nicht annehmen will oder annehmen kann. Darum davor überlegen, wie sage ich es und wie begründe ich das? Weil meine Ermahnung soll ja beim anderen richtig ankommen, sonst bringt es ja nichts. Dann hätte ich mir es auch sparen können, diese unangenehme Aufgabe, jemanden zu ermahnen, wenn es nachher eh nichts bringt. Dann habe ich zwar vielleicht meine Pflicht getan, aber eben auch nur das, es bringt keine Veränderung. Und manche Brüder oder auch Schwestern können das sehr gut, jemand auf so eine angenehme Art und Weise zu ermahnen. Ich habe das auch schon erlebt und bin sehr dankbar dafür, wenn Brüder und Schwestern das tun auf eine, ich sage jetzt mal ganz provokant, Christus-ähnliche Weise. Dann kommen wir zu dem Trost der Liebe, der als nächstes genannt wird, auch in Vers 1. Und ich bin froh, dass wir uns als Christen untereinander trösten können mit einem Trost, den die Welt nicht kennt. Wir müssen nicht einander auf die Schulter klopfen und sagen, das wird schon wieder, sondern wir haben einen Trost, der weit über unser Leben hier hinausgeht. Wir können selbst im Leiden wissen, dass Gott keine Fehler macht. Und wir können sogar angesichts des Todes wissen, dass der Tod ein besiegter Feind ist. Ich habe vor kurzem mal die Maria Marzel im Krankenhaus besucht und es war noch vor ihrer Operation und da war es nicht sicher, ob sie diese Operation überlebt. Und wie schön war das da zu wissen, wenn wir uns jetzt hier auf dieser Erde nicht mehr sehen, dann werden wir uns doch in der Herrlichkeit wiedersehen. Nach diesem Trost auszusprechen, wir wissen, wo wir hingehen, wir müssen uns nicht mit aller Kraft an dieses Leben klammern, obwohl wir natürlich gerne leben. Aber wir wissen, wir haben eine himmlische Heimat, auf die wir zugehen. Und das ist ein Trost, den die Welt so natürlich nicht kennt. Manchmal besteht so ein Trost der Liebe vielleicht einfach auch darin, dass wir jemand zuhören und dass wir auch mal mit jemand trauern oder weinen. Ich habe von einem Pastor gelesen, der mal zu einer Familie gegangen ist, deren, ich weiß nicht, relativ junger Sohn gestorben ist. Und er ist einfach zu ihnen gefahren, hat mit ihnen eine halbe Stunde geweint. Mehr konnte er gar nicht tun. Aber das war auch ein Trost der Liebe, Anteilnahme, Mitleiden. Und manchmal dürfen wir Menschen, die verzagt und traurig sind, auch mit Worten Mut machen. Sie vielleicht auf eine geistliche Wahrheit hinweisen, die sie in ihrer Trauer und Verzagtheit ganz vergessen haben. Oder auch mal durch eine praktische Art und Weise, durch eine praktische Hilfe sie trösten. Dann ist auch von der Gemeinschaft des Geistes die Rede. Und die Gemeinschaft des Geistes ist das, was alle Gläubigen miteinander verbindet, alle wiedergeborenen Gläubigen. Durch den Heiligen Geist, der seit unserer Wiedergeburt in uns wohnt, sind wir Glieder am Leib Jesu und dadurch sind wir miteinander verbunden. So wie in unserem Körper unsere Glieder in Harmonie miteinander leben, dürfen auch wir als Christen, als wiedergeborene Christen in Harmonie miteinander leben, gerade auch in der Ortsgemeinde. In unserem Körper, da gibt es ja auch keinen Aufstand, zum Beispiel der Nieren gegen die Hände oder der Füße gegen die Ohren, zumindest habe ich das noch nie erlebt. Und genauso paradox wäre es ja auch, wenn wir uns als Glieder an einem Leib irgendwie gegenseitiges Leben schwer machen. Das Gegenteil soll der Fall sein. Unser Miteinander soll von herzlicher Liebe und Barmherzigkeit oder wie es andere hier übersetzen, von innigem Mitgefühl und Erbarmen geprägt sein. Ich glaube, der Martin war das, der immer gesagt hat, es muss bei uns warm rauskommen. Und da geht es nicht um eine aufgesetzte Höflichkeit, sondern um wirkliche herzliche Anteilnahme. Im 1. Korintherbrief, da schreibt Paulus, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Meiner Hand ist es nicht egal, wenn ich mit meinem Fuß in Dornen getreten bin und die Dornen noch im Fuß stecken, sondern die Hand hilft mit, diese Dornen rauszuziehen. Und das ist völlig normal und natürlich bei unserem natürlichen Leib. Aber ist es auch bei uns in der Gemeinde, im Miteinander so der Fall? Ist es für uns selbstverständlich, Anteil zu nehmen an den Nöten der anderen? Und wenn möglich auch zu helfen und Abhilfe zu schaffen? Im Vers 2, da findet man dann die Aufforderung, eines Sinnes, einmütig und einträchtig zu sein. Es geht also um Einheit. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, Einheit mit Gleichheit zu verwechseln. Wir müssen nicht in allem gleich sein, nicht in allem gleich denken, nicht gleich handeln, aber wir müssen eines Sinnes sein. Das heißt, dasselbe Ziel vor Augen haben und auf dieses Ziel zugehen. Und während wir gemeinsam auf dasselbe Ziel zugehen, da sollen wir uns nicht durch Nebensächlichkeiten unsere Eintracht rauben lassen. Und Eintracht ist ein altes Wort, die meisten kennen es wahrscheinlich nur von Eintracht Frankfurt. Aber Eintracht bedeutet, dass wir uns gegenseitig respektieren und in Frieden miteinander leben. Auch wenn wir in manchem Mal eine andere Meinung haben. Der eine glaubt vielleicht, die Christen werden durch die große Trübsal durch müssen. Der andere glaubt, dass der Herr uns davor zu sich holt. Aber beide glauben doch von Herzen daran, dass der Herr keine Fehler macht und dass er es richtig macht. Und deswegen muss man sich über so eine Sache, die man jetzt nicht genau wissen kann, doch nicht streiten. Man kann in Eintracht miteinander auf dasselbe Ziel zugehen. Nicht unsere eigene Ehre oder unser Egoismus oder unsere Rechthaberei darf unser Antrieb sein, sondern Selbstlosigkeit und der Wunsch, den anderen zu dienen und ihre Bedürfnisse über die eigenen zu stellen. Das fällt uns schwer, zu dienen, die Bedürfnisse des anderen höher zu achten. Ich habe vor kurzem im Radio gehört, dass die Bundeswehr große Nachwuchsprobleme hat. Und einer, der zu den Gründen befragt wurde, der hat gemeint, dass es auch mit daran liegt, dass in unserer Gesellschaft solche Werte wie Dienen nicht besonders populär sind. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Wir leben in einer Zeit und auch in einer Gesellschaft, in der der Individualismus recht groß geschrieben wird. Grundsätzlich sind die Menschen heute eher bereit, für sich selber sich Vorteile zu schaffen auf Kosten der Allgemeinheit. Also grundsätzlich. Hauptsache mir geht's gut, wenn die anderen da ein bisschen leiden müssen, ist nicht so schlimm. Während in anderen Gesellschaften oder vielleicht auch zu anderen Zeiten die Menschen eher bereit waren, für sich selbst Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn es der Allgemeinheit gedient hat oder dient. Natürlich gibt es da sicherlich Ausnahmen, aber ich denke, im Allgemeinen ist so eine Tendenz schon erkennbar. Und in dieser Gesellschaft des Individualismus, da leben wir. Und das wirkt natürlich auf uns ein, weil es uns jeden Tag vorgelebt wird. Und noch dazu leben wir als wiedergeborene Christen immer noch in unserem gefallenen Körper, in unserem Fleisch. Und unser Fleisch ist natürlich auch immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Also wir haben von innen den Kampf, unseren eigenen Vorteil zu suchen, und von außen wird uns das auch noch vorgelebt. Wir müssen uns also ganz bewusst entscheiden, eben nicht auf unser Herz zu hören, nicht auf die Gesellschaft zu hören, sondern von dem wegzusehen und auf den hinzusehen, der unser großes und ultimatives Vorbild ist in Selbstlosigkeit, Sanftmut, Demut und Liebe. Er hat uns das alles in Perfektion vorgelebt. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Punkt, in dem es in die Verse 5 bis 11 geht. Jesus Christus, der Herr, dem wir folgen. Im Vers 5 steht nach Luther: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und in der Schlachterübersetzung, da lesen wir: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also unser Herr ist das große Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Und weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, soll sich sein Wesen in uns widerspiegeln. Wir sollen uns so verhalten, dass es dieser Gemeinschaft mit ihm entspricht. Aber das ist nichts, was wir einfach aus eigener Kraft und Anstrengung heraus tun können oder tun sollen, sondern weil er nach Philipper 1, Vers 6 in uns schon das gute Werk angefangen hat. Er lebt schon durch seinen Heiligen Geist in uns. Er hat angefangen, uns zu verändern, und er wird es auch vollenden. Und je mehr wir ihn anschauen, ihm nacheifern, ihn durch seinen Heiligen Geist auch in uns wirken lassen, desto mehr wird er sein Leben in uns und durch uns leben. Und ich möchte jetzt mal die Verse 6 und 7 aus der Übersetzung von Hermann Menge lesen. Da heißt es: Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Und zu diesen Versen habe ich ein gutes Zitat gefunden in einem Arbeitsheft, das ich zurzeit versucht durchzuarbeiten. Da heißt es: Der König der Herrlichkeit wurde Sohn des Menschen. Als Gott der Sohn auf diesen gefallenen Planeten kam, legte er den unabhängigen Gebrauch seiner göttlichen Vorrechte ab. Er, der seit der Erschaffung der Engel das ununterbrochene Lob heilig, heilig, heilig gehört hatte, wurde in einem Stall mit den wenig schönen Geräuschen von Eseln und Kamelen geboren. Er, der den Duft des himmlischen Weihrauchs gerochen hatte, musste jetzt modriges Stroh, Tiermist und Menschenschweiß ertragen. Ich glaube, dass unsere Vorstellungskraft gar nicht ausreicht, um zu verstehen, was unser Herr da wirklich getan hat. Wir können nur anfangen zu verstehen, was diese Entäußerung unseres Herrn wirklich bedeutet. Und selbst wenn wir als Menschen irgendwie die Macht hätten, uns so zu entäußern, dass wir zu Ameisen werden, weil wir irgendein Ameisenvolk retten wollen vor einem Staudamm, der gebaut wird oder so. Da wäre unsere Entäußerung immer noch unendlich viel kleiner als die unseres Herrn. Denn wir bleiben trotzdem Geschöpfe. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und die Ameisen sind auch Geschöpfe Gottes. Aber Jesus, der ewige Gott und Schöpfer, der wurde sterblicher Mensch und Geschöpf. Er hat sozusagen die Dimensionen gewechselt, was wir gar nicht können. Und in der Elberfelder Übersetzung, da wird es sehr deutlich, denn dort steht nicht, dass er sich entäußert hat, weil entäußern ist irgendwie auch so ein Wort, mit dem man wenig anfangen kann. Da heißt es, dass er sich selbst zu nichts machte. Das muss man sich mal vorstellen. Er, der alles in allem ist, der Anfang und das Ende, der ewige Gott, der macht sich selbst zu nichts. Und ein Mann namens Les Carter, der schreibt dazu: Erst wenn wir dem Lamm im Himmel von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, werden wir in Wahrheit seine Menschwerdung würdigen. Wenn wir Jesus in seiner rechtmäßigen Herrlichkeit gekleidet sehen, werden wir wahrhaftig überwältigt davon sein, dass er bereitwillig auf diese Weise Mensch wurde. Unser Herr hat sich zu nichts gemacht und in diesem Nichtsein, sogar da war er noch bereit, sich zu erniedrigen und den ganz unteren Weg zu gehen. Er ist nicht nur aus der Ewigkeit in die Zeit gekommen oder aus der Allgegenwart in die Ortsgebundenheit, aus der vollkommenen Herrlichkeit in den Schmutz der Welt, sondern er hat sich noch weiter erniedrigt, er hat sich töten lassen. Und niemand hätte ihn erniedrigen können, wenn er sich nicht dazu entschieden hätte. Wenn wir als Menschen erniedrigt oder gedemütigt werden, dann können wir im Normalfall nichts dagegen tun, weil diejenigen, die uns erniedrigen, stärker sind als wir. Aber bei unserem Herrn, da war es anders. Er war und ist ja der Herr Zebaoth, wie es in der Lutherbibel heißt, also der Herr der Heerscharen, der Oberbefehlshaber der himmlischen Streitkräfte. Und diese himmlischen Heerscharen sind so gewaltig, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Gegen diese himmlischen Heerscharen sind die schrecklichsten Waffen, die wir Menschen haben, Wasserstoffbomben oder was auch immer, so nutzlos, wie wenn ein Kind Knallerbsen gegen Kampfpanzer wirft. Und dieser gewaltige Gott, der ist sanftmütig und demütig genug, um sich aus Gehorsam seinem Vater gegenüber von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz schlagen zu lassen. Und eben weil er das getan hat, werden sich vor ihm alle Knie beugen. Deswegen hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und die einen, die werden sich mal freiwillig vor ihm beugen, weil sie ihn hier schon als Retter angenommen haben und ihn lieben. Und die anderen werden ihm als Richter begegnen müssen und auch ihre Knie vor ihm beugen, weil sie vor dieser überragenden Majestät gar nicht anders können, als ihre Knie zu beugen. Und wie unendlich froh können wir sein, dass wir als Gottes Kinder Jesus als unserem Retter und Heiland begegnen werden und nicht als unserem Richter. Wie froh können wir sein, dass wir heute schon das Lied singen können, was wir nachher auch noch singen werden. Name über alle Namen, Jesus, keinen schöneren auf Erden gibt's. Liebst du diesen Herrn? Hast du in deiner Beziehung zu ihm ein wachsendes Verständnis davon, dass er Gott ist und nicht du? Wir können uns so freuen, dass er unserem Leben Sinn und Ziel und ewige Perspektive gibt. Was für ein Vorrecht haben wir, als seine Kinder, ja, seine Kinder sein zu dürfen, dass er uns auch als Botschafter in dieser Welt gebrauchen möchte. Dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Was ist das für ein unglaubliches Vorrecht? Und er kennt uns durch und durch. Er weiß, dass wir oft schwach sind, dass wir uns falsch entscheiden, dass wir sündigen. Und trotzdem möchte er sein Leben durch uns leben. Ich kann das alles, ehrlich gesagt, nicht begreifen. Weder seine Herrlichkeit kann ich in Worte fassen und mit meinem Verstand irgendwie ergreifen, noch seine Erniedrigung und auch nicht seine Geduld mit mir. Ich verstehe nicht, warum gerade ich sein Kind sein darf. Aber ich kann ihm dafür danken. Und das möchte ich jetzt noch tun. Herr Jesus, du bist der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige, der Herr Zebaoth und der Anfang und das Ende, das Lamm, der Löwe. Und unser Verstand reicht nicht aus, um dich ergreifen zu können, um begreifen zu können, wer du wirklich bist und was es für dich bedeutet hat, aus der Herrlichkeit auf diese Welt zu kommen. Aber danke, dass du es getan hast und dass wir davon lesen können in deinem Buch. Danke, dass du heute noch Menschen zu dir rufst und danke, dass ich einer davon sein darf, der dir nachfolgen darf. Herr, gebrauche du uns in dieser Welt als deine Botschafter. Hilf du uns, dich anzuschauen, immer wieder, jeden Tag über dich zu staunen und ja, dich einfach anzubeten. Danke, Herr, dass du der große und wunderbare Gott bist und dass wir als deine Gemeinde in aller Schwachheit dir nachfolgen dürfen. Und danke, dass du es bist, der uns ans Ziel bringt. Amen.